Was geht ab? Ich bin Curly, vor mir sitzt Willi, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast sind die Gebrüder Jülk aus Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze in der Südpfalz. Und ich bin gespannt, was sie uns mitgebracht haben. Teruan Adiletten kommt auf jeden Fall jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, Spotify, YouTube und lasst uns einen Kommentar da. Dann freuen wir uns und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt Willi!
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Was geht ab?
Was geht bei dir? War ein schöner Besuch mal wieder von dir in der Freundschaft.
Ja, voll, ey. Ich dachte, ich komme mal mit meinem Homie Chabezo, mit dem ich immer Freestyle-Sessions jetzt mache, mal vorbei und zeige ihm mal so ein bisschen das Weingame.
Aber was macht er? Macht er Beats oder macht er auch?
Der rappt. Mit dem habe ich angefangen zu rappen, beziehungsweise der hat schon gerappt, als ich angefangen habe und wir sind immer in seinen Proberaum gefahren und haben so gefreestylt und das waren so für uns damals die Bosse, zu denen wir aufgeschaut haben. Beatnik hieß die Band. Richtig geiler Rap. Und wir haben jetzt wieder angefangen, ein bisschen aus Spaß einfach zu freestylen auf Insta Live und macht mega Bock einfach. Und dann haben wir so eine Session gehabt und dann habe ich gesagt, jo, jetzt ist 22 Uhr, es ist Freundschaftszeit, wir müssen los, Bruder. Und der hat das auf jeden Fall sehr gefeiert.
War top. Und ich musste dir gar nicht ausreden, dass du mal keinen Kabi nimmst.
Du musstest mir den Kabi sogar aufschwätzen.
Wirklich, dann am Ende. Direkt ganz zielstrebig einen roten Burgunder bestellt. War ein bisschen, also stolz weiß ich nicht, aber habe mich gefreut, dass du auch mal was anderes probierst.
Ja, ey, ich muss sagen, dieser Österreich-Trip, da habe ich auf jeden Fall meine Liebe zum Burgund entdeckt, sei es weiß oder rot. Das ist natürlich, man kann jetzt sagen, ist gut oder schlecht, also für einen Gaumen ist gut, für einen Gelbwürdel schlecht, aber naja, man lebt nur einmal.
Ja, wird alles teuer. Du hast ja auch nicht das Schlechteste getrunken. Ghislaine Bateau, Jean-Paul Musigny, hat er geschmeckt. Ja?
Das war. Also ich glaube, ich habe natürlich schon Weine auf dem Level durch den Podcast trinken dürfen, aber ich glaube, eine Flasche, die ich selber bestellt habe, da war das, glaube ich, die krasseste Flasche, die ich selber ever bestellt habe. Also nicht vom Preis, nicht mal vom Preis, aber vom Taste und vom Flash-Faktor war das krass.
Ja, der war auch jung schon relativ gut, gell? Also man hat schon noch das Holz und so gehabt, aber es war echt ein komplexer, geiler, super eleganter Wein.
Der Homie South das. Bay hat es perfekt beschrieben. Was hat er gesagt? Die Tannine sind wie Sand, die dir über den Gaumen fließen. Und es war echt richtig krass auf jeden Fall. Und ja, ey, wir hatten das Glück, dass Lou auch noch am Start war und South Bay war auch noch am Start und dann durften wir rechts und links auch noch den ein oder anderen Wein probieren. Das war gerade für meinen Homie natürlich super, dass der gleich mal 5-6 Kaliber da am Start hatte. Zum Beispiel einen Palomino haben wir getrunken, wo wir auch in der Folge mit Lou, glaube ich, kurz drüber geredet haben.
Ja, genau.
Das war auch richtig nice.
Aber lass mal bei Burgund bleiben. Das ist eine super Überleitung auf unsere heutigen Gäste, die wir haben. Die kommen nämlich schon aus Deutschland, aber sind von der französischen Grenze.
Gerade noch.
Ja, gerade noch. Schweigen-Rechtenbach. So der Südwestzipfel der Pfalz sozusagen. Und die machen auch mehr Chardonnay und Pinot Noir als Riesling. Also mal ein bisschen was anderes.
Jawoll.
Du hast dich ja schon super eingetrunken.
Jawoll.
Also hoffe ich, dass die heute viel mithaben, weil ich bin durstig. Es ist heiß, 34 Grad draußen. Gekühlte Burgunder kann man da durchaus gut ballern, wie man so schön sagt, nicht?
Das sehe ich ganz genauso. Deshalb bin ich gespannt, was sie in ihrem Köfferchen eingepackt haben.
Die werden viel zu erzählen haben. Ich bin gespannt, wie sich die das aufgeteilt haben, das Weingut etc. Also herzlich willkommen, die Brüder Jülk.
Servus.
Also Jungs, schön, dass ihr da seid heute. Wir müssen heute Folgendes versuchen, und zwar den Podcast nicht nur für Schwabenpfälzer und Österreicher aufzunehmen, sondern alle, die Deutsch sprechen und das auch verstehen wollen. Ja, genau.
Auch für Weltbürger für alle. Sozusagen.
Du wirst gleich hören, Curly, die Jungs sind nämlich durchaus in der Lage, ordentlich zu pfälzern. Gibt es dazu ein Wort eigentlich, so pfälzisch reden?
Pfälzisch Babble.
Ja. Babble?
Ja, vor allem Dummbabble.
Ja. Okay. Das könnt ihr ja.
Sehr ja, gut ja. Wahrscheinlich. Wir können uns auch auf Hochdeutsch einigen. Das war okay.
Also wie auch immer.
Ihr könnt euch ja, wie ihr fühlt gerade, switchen, wie es gerade passt.
Benimmst du dich auch dann?
Ich versuch's, ja. Es kommt darauf an, wie viel wir trinken.
Okay, das stimmt.
Also. I try. Okay, Jungs, ihr seid aus der Pfalz, Südpfalz. Genau. Und seid eigentlich drei Brüder. Genau. Wo ist der dritte?
Ja, das wäre jetzt zu viel gewesen, des Guten. Also ihr müsst euch mit zwei zurechtgeben.
Wir haben auch nur vier Mikrofone, also ist alles okay.
Wir wollen ja euch nicht niedermachen zu dritt, sondern tête-à-tête. Und,
ihr wolltet uns ein ebenbürtiges Duell.
Ja, genau. Der ist in München und ich bin jetzt heute aus der Pfalz gekommen und der Friedrich ist hier in Berlin. Genau.
Ja, wir müssen auf jeden Fall noch hier, Shoutout Moritz, ne? Ja, so heißt er, ist der mittlere Sandwich. Und,
euer Bruder, also ihr seid Friedrich, Johannes und Moritz. Moritz,
genau. Ja.
Okay, cool.
Genau.
Und wer macht den Wein bei euch?
Mein Vater.
Hey, erzähl mal, wie läuft das eigentlich mit dem Weingut, Dirk?
Ja gut, wir sind ja drei Brüder. Ich bin der Älteste, mich hat es in der Heimat gehalten und meine Brüder sind dann noch in die Ferne geschweift, haben ein anderes Studium eingeleitet. Moritz ist eher in die Marketing, ins Marketing eingedreht und ist jetzt bei Unternehmensberater in München und Friedrich ist trotzdem dem Wein treu geblieben, aber eher in die Vermarktung rein. Aber ich wollte nie vom Traktor loslassen und Gläser und Geklimper, das war immer meins.
Okay, und seit wann hast du übernommen oder hast du schon voll übernommen oder seid ihr noch so im Duett mit dem Vater?
Ja, das Duett ist schon wichtig. Ich bin noch in der Probephase, ja. Wir sind noch ein gutes Duo, das ist auch wichtig. Ich bin seit 2011 zu Hause und habe eine gute Ausbildung genießen dürfen. Mein Vater hat mich nie nach Hause gezogen, sondern hat gesagt, Bub, guck, was lernen willst, wohin du willst, mach's. Und hat mich überall hingeschickt, wo ich nur hin wollte. Das gönne ich ihm immer noch, also danke nochmal, Werner.
Schau dort.
Und seit 2011, ja, bis heute. Und ich glaube, wir haben in den letzten 10 Jahren viel erreicht, ja.
Hast du wo studiert? Oder
Studium ist nicht meins. Okay. Ich bin eher der Praktiker letztendlich, Techniker nennt man es dann. Und habe dann, was für mich wichtiger war, in 8 Betriebe gearbeitet, querbeet. Viel in Deutschland, aber auch dann der krönende Abschluss in Burgund. Weil wenn man Pinot und Chardonnay schätzt, dann geht man dahin, wo die Freaks sind und die, wo sich mit auskennen.
Wo warst du?
Ich war in Moret-Saint-Denis bei Claude Lambret.
Kennt man ja eigentlich, sollte man jetzt kennen.
Mittlerweile, ja.
Wenn nicht googeln oder Curlys Weinwörterbuch lesen.
Jawohl. Curly, Wein, das Wörterbuch. Claude Lambret. Der Claude Lambret ist eine Weinlage in der Gemeinde Moret-Saint-Denis im französischen Burgund. Die Weinlage wird als Grand Cru eingestuft und ist Monopollage von der gleichnamigen Domaine de Lambret. Was das bedeutet, habe ich euch ja schon mal erklärt. Erinnert ihr euch? Wobei hier wie immer im Burgund alles ein bisschen komplizierter ist, weil ein Mini-Mini-Mini-Teil einer anderen Domaine gehört. Domaine Topenot. Aber das vergessen wir gleich wieder. Ich hab's auch schon vergessen. Lol. Der gesamte Weinberg ist von einer Steinmauer umrandet, woher auch der Begriff Klo stammt. Oha. Dies war die französische Bezeichnung für einen Weinberg mit Mauer drumherum, meistens angelegt von München. So ein Name wie Klo, so und so, klingt also nicht nur gut, sondern symbolisiert auch die Ursprünge des Weinbergs im Mittelalter.
Und wie hat sich das in Burgund irgendwie unterschieden zu den anderen Sachen? Und wie
war das irgendwie anders? Ja, ich bin so ein Typ, ich brauche alles in den Finger. Ich bin jetzt keiner, wo die Schulbank drückt oder das Studium fokussiert hat. Ich war in der Schule grottig damals, Abitur war überhaupt nicht mein Einschlag, meine Richtung und ich wollte lieber arbeiten, schaffen. Und ich kann es Wein oder Sache besser verstehen, wenn ich es in der Hände habe oder gesehen habe und wenn ich da gewesen war. Und für mich war Burgund wichtig. Du kannst über Burgund viel lesen, schreiben oder probieren, aber du musst da gewesen sein, in den Finger gehabt haben. Wann lesen sie die Traube? Wie gehen sie mit dem Produkt um? Was essen sie dazu? Wie ist die Lebenseinstellung? Wie ist die Aura der Urne? Das ist ganz magisch. Und für mich hat das immens viel geholfen. Ja. Ja, definitiv.
Und wie lange warst du dann da?
Das war die Lese 2010. Genau, sehr kühler Jahrgang. Die reden heute noch über den sehr guten Jahrgang. Das war noch einen der wenigen Jahrgänge, wo Menge auch vorherrscht, ohne Hagel, ohne Frost. Weil die kretzen im Moment gut rum, weil die haben richtig Probleme mit Wetterkapriolen. Ja.
Mit was?
Wetterkapriolen.
Ach so, Wetterkapriolen. Ja, das haben wir ja alle, das Problem hier. Lidl leider auch schon. Aber wenn du jetzt da warst, 2010, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist dann fertig, die Saison ist sozusagen fertig dann, fährst wieder nach Hause und kriegt man dann so ein paar Kartons, kann man die irgendwie ein paar Kartons stibitzen oder kriegt man da irgendwie einen 1-Euro-Flaschen-Special-Preis?
Die Korkflaschen habe ich mit heimgekommen. Ja, es gab wirklich, ich habe sogar ein bisschen Geld verdient, aber das Geld habe ich gleich investiert in Wein. Bin dann mit Sachen packt dann nach Hause, hab Vater alles gezeigt, hier und da, das habe ich gelernt, das haben wir auch gemacht und so sieht's aus. Und mein Vater hat sich nie quergestellt und hat gesagt, komm, wenn du jetzt in 8 Betriebe warst, dann müssen wir das Potenzial auch ausschöpfen. Und ich stelle mich nicht quer. Und mein Vater hat schon viel investiert in Kellertechnik, Weinberge. Die Infrastruktur war schon gegeben. Und ich durfte mich eigentlich in ein gemachtes Nest fast reinsetzen und loslegen. Natürlich, die Anfangsschwierigkeiten sind da. Ich denke, die ersten 5 Jahre, das sucht man irgendwie noch seinen Weg. Man weiß ja nicht unbedingt, wohin. Ich war dann auch viel im Weinberg, weil du musst schon wissen, wo kommt deine Traube her? Wie ist die Situation? Wie ist das Feingefühl, musst du entwickeln für die Lese, für den Pflanzenschutz, für das Wachstum? Und dann kennst du deine Rebe und deine Spezialecke und deine Problemecke. Und dann, denke ich, kann man erst anfangen, Wein zu machen, weil du das fundierte Wissen von draußen hast. Nur im Keller sitzen und warten, bis die Traube kommen, das kannst du vergessen. Also ich denke, das war entscheidend. Und nach 5 Jahren, ab 2015, da haben wir gewusst, wo wir hinwollen. Und dann haben wir das konstant verfolgt. Und ich glaube, in den letzten 5 Jahren haben wir ziemlich viel bewegt, intern und noch extern raus. Und haben ein bisschen unseren eigenen Stil entwickelt. Und wir sind nie von unserem Weg abgekommen, das ist auch wichtig. Ideologie kostet auf der einen Seite Geld, aber auch Geduld und auch ein bisschen Speck braucht man außenrum gegen andere Meinungen und Kritik. Aber mein Vater war immer eine treue Seele und wie so ein beschützender Hand über mich, über den Bub. Und ich glaube, das ist die Kombination Vater und Sohn ist im Moment sehr, sehr gut.
War das immer friedlich? Oder ich meine, dass es so ein bisschen kracht zwischendurch, aber hattet ihr mal wirklich so einen Krieg miteinander, dass du gesagt hast, hey, einer muss jetzt da raus, weil sonst funktioniert das Ganze nicht? Weil ich glaube, wenn man so heimkommt von so vielen verschiedenen Praktika, so wie du gesagt hast, 8 Stationen, dann nimmt man das mit und nimmt das mit. Und dann noch zusätzlich gepaart mit der örtlichen Situation, wie es bei euch ist, das ist ja sehr speziell, da kommen wir gleich noch darauf zu reden, nämlich mit dieser deutsch-französischen Grenze. Und ich glaube, ihr habt ja wirklich fast die Hälfte in Frankreich, die Hälfte in Deutschland oder so. Und dann noch zusätzlich, dass man ja natürlich, was auch schwierig ist als Südpfälzer, weil immer wenn man von der Pfalz spricht, redet man ja unbewusst immer vom Mittelhaar, das wird immer nur über Riesling geredet in der Pfalz. Und dann ist bei euch ja auch mehr Burgunder das Thema. Wie waren das zu Beginn, also so die ersten 5 Jahre?
Ja, ich glaube, mein Vater hat uns immer, uns 3 Söhne, immer freie Zügel gelassen. Auch aus dem Grund, mein Opa ist sehr früh verstorben. Mein Vater ist mit 21 Jahren Betriebsleiter geworden. Oh, krass. Der ist quasi reingeschmissen wurde ins kalte Wasser und er konnte seine Neugierde nie ausleben.
Gefangen, weil er sich noch dem Alten verpflichtet oder genau, weil er da direkt erstmal das alles erfüllen musste, mäßig
so. Wir haben noch ein Restaurant und mein Onkel war noch in der Ausbildung, mein Vater war auch noch am Ende der Ausbildung. Das war auch keine einfache Zeit. Ne? Man hat viel investiert, muss natürlich die Schulden abbezahlen und hat sich dann natürlich auch verantwortlich gefühlt für den elterlichen Betrieb. Mein Vater ist nicht engstirnig, er wollte immer viel ausprobieren und Neues sehen, aber er hat die Chance nicht gehabt damals und hat seinen Söhnen eigentlich das ermöglicht, was er nie hatte. Wenn wir auf der Probein sind, geht er immer gern mit, aber er geht nicht mit zum Arbeiten, er geht probieren und wir drei Jungs dürfen arbeiten, aber das Feedback wollen wir ihm auch geben, weil er uns die Zeit gegeben hat, uns zu entfalten und jetzt holt er seine zweite Jugend quasi mit 60 nach, aber ist ja geil, ne? Das ist super.
Aber er hat auch erkannt, dass definitiv, dass Johannes zum Beispiel es viel besser kann. Also, dass er mit der Ausbildung im Nacken, da musst du ihm eigentlich Platz geben. Also, und er hat dadurch mit der Geschichte...
Also besser als er selber.
Ja, genau.
Nicht als die zwei anderen Brüder.
wir waren da schon längst raus. Naja, aber da hat er es erkannt und das ist natürlich, wenn du das jahrelang machst und dann sagst, okay, er macht das jetzt, er kann sehr gut und Respekt auf jeden Fall, dass du abgeben kannst, weil das, glaube ich, ein richtig schwieriges Kapitel ist. Aber er ist nicht komplett raus, sondern er ist ja jetzt im Management, würde ich jetzt heute sagen. Ne? Und er macht ja noch die Cremants, die ganzen Schaumweine. Nice. Und also es gibt genug Spielgeräte, Spielbereiche, wo du dich austoben kannst im Weingut. Aber ich denke, dass, wie du sagst, die Pinots und die Burgunder.
Ja. Was haben wir denn hier im Glas, apropos?
Genau.
Weingut.
Du darfst gerne mal raten, also was für eine Rebsorte ist. Hast du schon gelesen?
Nein, ich habe keine Brille. Doch.
Das ist jetzt nichts aus eurem Haus, nicht zu lesen.
Jetzt habe ich gelesen, nee. Nein.
Genau, nee, wir haben heute mal was von zwei Brüdern. Zwar sind das, ist das Weingut Heiligenblut. Das ist einmal Christian und Martin Hannemann, Rheinhessen, genau, Weinheim, also bei Alzey. Und die haben auf jeden Fall richtig Bock, also die haben wirklich wahnsinnige Energie. Und wir haben hier einen Silvanas Attila, das ist bei denen 70 Jahre alte Reben, 2020er Jahrgang, lange im Holz, geil. Nicht bewegt, gar nichts gemacht. Und wenn du auf den Alkoholgrad guckst, das hat 9,5%. Ist schon wirklich cool, Climate, also bei denen. Und ja.
Das passt super zu deinen Chicken Wings.
Genau. Ich glaube, das ist mein Silvaner-Moment gerade.
Entenflügel, ja, keine Chicken Wings, Entenflügel.
Das ist echt mein Silvaner-Moment.
Ja, stimmt, der hat super Textur.
Richtig geil.
Gute Länge, hat also nicht zu viel Frucht jetzt. Aber die ist vorhanden, aber du merkst jetzt halt, also das ist nicht grün oder so.
Aber es ist irgendwie fresh trotzdem so zum...
Ja, viel zu orange Schale.
Warum habt ihr das mit?
Genau, weil ich das im Grunde in Berlin vertreibe.
Ist das jetzt ein Verkaufsgespräch? Ja, das kommt später.
Nee, wir müssen mal auch gucken, was die anderen machen. 4 Flaschen Jürg, hättest du das gewollt?
Was? Boah. Nein, natürlich nicht.
Ja, immer nice.
Genau.
Aber habt ihr auch irgendeine Verbindung oder so zu den Jungs?
Ja, wir sind einfach wirklich gute Freunde, also... Die haben auch einen ähnlichen Werdegang. Also im Grunde genommen gehören die auch zu dieser neuen Generation in Deutschland, die gerade Wahnsinnsausbildung haben. Zum Beispiel Christian war bei Wagner Stempel. Genau, und Schätzl war er auch noch. Und die übernehmen den Betrieb. Der Betrieb hat eine Wahnsinnshistorie. Da geht zurück auf 500 nach Christus. Wow. Klar, aber sie haben familiär nichts damit zu tun. In dem Team, sondern die kamen erst 1904.
Die werden ja ganz schön alt.
Genau, die Generation 205. Nee. Sondern sie haben sind erst 1924 reingekommen, haben sie übernommen. Und Weingut Heiligenblut heißt er, weil damals Attila, der Hundenkönig, deswegen heißt er Wein auch Attila, hat da christliche Mönche abgeschlachtet, also wirklich auf einem Hügel an einem Anwesen. Dann war das lange ein heiliger Berg, kam der 200 Jahre später, so 600 nach Christus, kam der Bonifatius und hat das als heiliger Berg mit einer Kapelle, also als heiliger Berg deklariert, eine Kapelle hingebaut, gesagt, das ist eine heilige Gegend, die soll man nicht anfassen und berühren, haben aber trotzdem Reben angepflanzt. Damals schon und wie gesagt, 98.
Hauptsache, kann man es verkaufen.
Marketing.
Und dann irgendwann in 1900 haben sie es übernommen und genau, war eigentlich ist ein tolles Anwesen, ein Riesenanwesen, also mit Villa, mit Kapelle. Und das heißt, im Grunde übernehmen die nicht nur ein Weingut, sondern eine wahnsinnige Historie in dem Sinne und machen eigentlich vom Stil her was Modernes.
Genau. Und da haben die auch ihr Gebäude und so.
Ja, ja. Ach, wir waren da, haben sie uns angeguckt. Echt spannend. Ziemlich runtergerockt in den letzten Jahren, also von der Generation, weil eben die Kriege und alles, das Gebäude ist aus 1800, aus den 20ern, 30ern. Genau, und das ist jetzt, das wollen die halt in die Hand nehmen. Finde ich gut. Ja.
Super. Verkaufsveranstaltung vorbei, wir kommen jetzt wieder zurück zum Eigentum.
Cheers. Sonntag, ja.
Prost.
Das ist aber echt gut, ne? Ja, ist lecker. Aber wenn wir schon bei Historie sind, ne? Dann kannst du bei uns mit Südpfalz, Frankreich, das ist schon genau das Stichwort. Wir haben ja wirklich 50% der Weinberge in Frankreich und machen mit Hilfe von französischen Trauben deutscher Wein.
Das ist, seit wann geht das?
Ja, das ist.
Oder ist das eine Ausnahmeregelung von dort, wo ihr herkommt?
Ja, absolut.
Das ist nämlich spannend, weil das gab es ja ganz lang nicht. Dann gab es das wieder, dann waren nur bestimmte Orte, denen das möglich war.
Ja, ich habe auch nochmal geguckt, also das ist, wie oft es hin und her gegangen ist mit der Grenzziehung und wie bis heute das auch noch ausschlaggebend ist. Johannes sucht ja, da jetzt VDP-Mitglied ist, Bezeichnung für große Gewächslage und also die Bezeichnungsproblematik haben wir ja bis heute. Also das ist ein wahnsinnig langes Dilemma, aber Johannes darf es gerne erzählen,
weil
sehr komplex.
Ja gut, Elsass hat immer rüber und über gewechselt, sagen wir Prelzer. 30-jähriger Krieg, Napoleon, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das war ja immer schon Maschinolinie da unten. Wir sind mit Schweigen direkt in der Rote Zone gewesen, also direkt an der Grenze. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde einfach die Grenze anders verlegt und unser Ort Schweigen hat mal zu der Stadt Wiesumbuch gehört. Wir waren so der Bauern- oder Versorgungsort der Stadt. Gut, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Winzer auf deutscher Seite und die Weinberge auf französischer Seite. So, Dilemma, ne? Genickschlag letztendlich. Dann wollte die französische Regierung natürlich die französischen Weinberge den französischen Winzern übergeben oder schenken oder verkaufen. Ne? Die Deutschen waren da raus. Unser großes Glück war, dass die Franzosen mit dem Ochsenkarre, für die war das zu weit oder mit dem Pferd. So durften wir wieder, waren wir wieder geduldet auf der eigenen Fläche, dass die Landschaft nicht verkommt und das Kulturgut erhalten bleibt. Und erst sehr spät, 84, Kohl, Mitterrand. Ne? Also da war, man munkelt, da war viel Saumarke und Riesling im Spiel, dass das Ganze funktioniert. Erst sehr spät nach dem Krieg wurde das Ganze vertraglich auch besiegelt mit Schengen, dass wir rechtmäßige Eigentümer in Frankreich sind. Also wir zahlen Wegebau, Steuern. Ich gehe auch zum Notar nach Frankreich, wenn ich ein Stück Land kaufe, dass wir rechtmäßige Besitzer sind. Holen die Trauben dann über die Grenze und ab der Grenze ist deutsches Produkt, deutscher Wein zu 100%. Also darfst nicht kommunizieren, 30% hier französische Traube oder 20%, nix, alles 100% deutsche Traube.
Müssen wir jetzt alles rausschneiden, oder wie?
Ja, wir können froh sein, wenn das Finanzamt nicht hier ist.
Ja, da ist, glaube ich, jeder froh. Aber, okay, krass, das heißt, im Endeffekt der Grenzstrich wandelt die Nationalität der Trauben auf Papier mehr oder weniger.
Du siehst aber nicht, wenn du in Weinberge fährst. Ich weiß, wo die Grenzsteine sind, die großen, die alten. Ne? Die sind richtig alt, riesen Sandsteine. Die gehen zum Teil Mitte durch die Weinberge. Ja. Die stehen Mitte in der Reihe. Und die Reihe wird so ein bisschen drüber gebaut. Also es ist echt, es ist schon, die Kultur ist ja nicht anders, da die Anbaukultur. Der Boden ist gleich, die Sonne ist ähnlich, es driftet ein bisschen der Süde ab. Für uns ist es normal, tagtäglich nach Frankreich zu fahren, zum Arbeiten. Aber unser Ort ist sehr klein, hat wenig Anbaufläche. Also wir sind als Schweigener Winzer, der eine hat mehr, der andere hat weniger Fläche drüber, wirklich darauf angewiesen, auf diese französischen Weinberge. Und es ist auch nur bei uns direkt am Grenzgebiet erlaubt, die Traube rüberzuholen. Ich kann jetzt nicht zu Klos Saint-Ün runterfahren und mir Rieslingtraube im Elsass unter, oder ich würde es gerne machen, aber das wäre dann nicht legal auf diese Art und Weise. Genau.
Also es geht tatsächlich nur bei den historischen direkt
bei uns liegen. Genau, richtig.
Gut, wie viele Winzer betrifft es da?
Im Prinzip alle, 20.
Also so an die 20.
Der eine mehr, der andere weniger. Das ist schon für uns normal. Wir haben danach, bevor die Grenze auf waren, musste man Zolldokumente ausfüllen, Transport, Zoll. Das ist, ich kenne das nur als kleiner Bub. Das ist schon viel Aufwand gewesen. Natürlich ein Privileg für uns, aber ein bisschen Papierkram gehört halt dazu. Und seitdem ist seit Anfang 2000 sind die Grenze offen. Ich kenne noch die, noch älter, sind die Grenze offen und die Zollhäuser abgebaut. Ja. Kurios, jetzt muss ich kurz einschneiden. Wir wachsen mit offener Grenze auf, als Europäer. Und das erste Mal so richtig bange hatte man in der Corona-Zeit. Grenzkontrolle, Hubschraubereinsätze. Wir haben es vorhin über Legoland gehabt. Du kennst die Lego-Steine aus Beton. Die haben die Grenze dicht gemacht. Wir hatten in der Weinberge Kontrolle mit, von unseren Mitarbeitern in der Weinberge. Also in dieser Corona-Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr die Welt verstanden, dass die Grenze wieder zu sind auf einmal. Weil wir wachsen auf in Friede und allem drum dran und offene Grenze. Und das war für uns wieder so ein einschneidendes Erlebnis letztendlich. Geschlossene Grenze. Das ist, wir sind Grenzgänger tagtäglich und das war für uns auch ein, von der Lebensqualität wirklich ein Cut. Es war illegal, sonntags Baguette und Croissants in Frankreich kaufen zu gehen.
Und das ist für euch eigentlich komplett normal, nicht?
Ja, wenn wir feiern waren am Wochenende, sind wir nochmal rüber nach Weißenburg, Bäckerei, 3 Uhr morgens und die hat da schon auf. Da haben wir immer was zu essen geholt, so frische Baguettes. Und das war halt für normal.
Wie groß ist Weißenburg?
8000.
Ah, okay.
Aber es war halt früher bedeutend, also historisch gesehen, Kloster Weißenburg war halt wirklich. Hatte kulturell war bedeutend und Schweigen, wie Hans gesagt hat, war so die Kornkammer von der Stadt.
Sieht man sich da mehr als Deutscher oder mehr als Franzos von dort, wo ihr.
Elsässer? Nee. Elsässer. Meinst du die Franzosen?
Ach so, Verzeihung, ja.
Ja, also wir sind definitiv Pfälzer. Das sind wir klarzustellen. Aber die Elsässer verstehen wir, also die würdest du auch noch verstehen, Elsässisch, denke ich schon. Das geht noch.
Ah, okay.
Ja, aber es ist echt ganz, ganz süß, so ein bisschen singendes so Akzent. Du bist Maranach, nach Frigidaire.
So, und dauert es dann länger, wenn man seine, also sei jetzt VDP oder nicht, wenn man dann die Weine vermarktet aus der Gegend, dass die Leute dann gar nicht verstehen, dass man gar nicht so viel Riesling hat, sondern mehr Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder oder Pinot Noir?
Ja gut, die Geologie hilft uns doch. Wir haben ja, sagen wir mal, schwerere Böden wie in der Mittelhart und viel Kalkanteil. Und das ist, ob der Burgunderanteil bei uns jetzt höher ist, weil wir auch die Nähe zu Frankreich sind. Auxerrois gibt es ja bei uns auch, das ist auch so eine elsässische Rebsorte. Sylvaner ist vielleicht auch rüber geschwappt. Gewürztraminer, Muscat, das ist alles so französischer Einschlag, elsässischer Einschlag. Aber ich glaube, das Potenzial bei uns im Süden für Burgunder ist schon riesig. Riesling steht im Mittelhart im Fokus, deutlich, was auch gut ist und wichtig für die Region. Aber die Südpfalz lebt von der Kalk-Lehm-Kombination und die Burgunder, lass es Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder, nehme ich gerne in den Fokus. Das hat Riesenpotenzial bei uns, deutlich, definitiv. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, weil wenn wir merken, das Feedback außenrum, auch international, ich rede jetzt auch nicht von uns, sondern generell, das ist schon, das steigt, das Image, deutlich, deutlich. Definitiv, ist auch eine gute Zeit für deutscher Wein, weil wir haben es vorhin über Burgund gehabt, die Preise, die explodieren. Ja. Und vielleicht ist das gerade jetzt, ja leider, und es ist vielleicht gerade jetzt für uns Deutsche der Moment, wo wir hinten reingrätschen können und von hinten Druck, Vollgas geben können und Preis-Leistung sind wir mit Sicherheit unschlagbar gegenüber den Pinots aus Frankreich. Ja.
Also Export, glaube ich, gell? Also passiert mehr, dass die Leute aus England gemerkt haben, dass, oder aus Skandinavien, dass deutscher Wein richtig stark ist. Weniger vielleicht mehr für uns hier in Deutschland, aber ja.
Wie seid ihr aufgeteilt, Weiß und Rot?
Ja, das Ziel ist wieder mehr Rot, also auf die 40%. Mhm. Im Moment sind wir bei 30. Wir haben noch einen großen Sektanteil, da fließt mit rein, aber Wir haben noch ein bisschen Nebenprodukte, Merlot und Cabernet. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, machen wir nur Spätburgunder, das machen wir auch. Und das andere kommt alles raus, fliegt raus. Ich habe da auch keinen Nerv, keine Geduld. Ich bin viel zu faul für das Zeug. Ja, ja. Und dann machst du was, dann reißt du den Arsch auf und bemühst dich. Und dann probierst du vom Kollege von Freinsheim ein Cuvée. Und dann denkst du, was hast du denn wieder falsch gemacht, du Vollidiot? Irgendwie, der innere Ehrgeiz ist zu stark. Und dann trinkst du ein Côte d'Or, wenn du jetzt ein Syrah oder irgendwas. Denkst, du bist völlig fehl am Platz mit deiner Rebsorte. Punkt, fertig, aus. Die Erkenntnis haben wir, fliegt alles weg. Nur noch Spätburgunder, da, ich glaube, da haben wir einen Stil gefunden, feuerfrei. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Wir machen nur noch Spätburgunder und das mit, weil wir auch, glaube ich, die Gegebenheiten haben. Wir fühlen uns wohl. Das Sexappeal vom Pinot Traube, das gefällt uns und that's it.
Ja. Wo hast du mehr Pinot? Also in Frankreich oder auf elsässischen Boden.
Ja, wir müssen so mal vorsichtig sein.
Wo sind da? Ist da Kammerberg auch, oder?
Ja, ich hoffe, es hören nicht so viele Franzosen zu. Aber
was ist da noch? St. Paul?
Die meisten GG sind drüben in Frankreich. Die GG-Lagen. Okay. Genau, es gibt Kammerberg, St. Paul, Rädling, Kostad. Genau.
Und ist das dann mehr weiß oder mehr rot? Also
das war jetzt alles rot.
Alles rot?
Ja. Wir haben auch sehr starke Premier Crus drüber, also erste Lage. Unser Ort hat wenig Fläche und wir sind wirklich darauf angewiesen. Und wenn wir ehrlich sind, sind die Besten drüben. Das soll auch hoffentlich so bleiben, dass wir die Weine oder die Traube rüberholen dürfen. Ja, dann müssen wir
ein bisschen, der Grenzstein versetzt.
So machen wir das, jawohl.
So, in der Generation, weil du gerade geredet hast von den Kollegen aus Freinsheim, die wir erkennen, die Ringsbrüder wahrscheinlich.
Ja. Ja,
ihr seid ja auch so ein bisschen eine Gang, muss man sagen. So ein paar Badener, ein paar Pfälzer und so. Wie groß ist da der Neid und wie groß die Unterstützung? Weil ich denke mir, das sind jetzt alle so Leute, die sind so 5 bis maximal 7 Jahre auseinander. Eine wahnsinnig starke Generation. Die einen waren studieren, die anderen waren bei Superbetrieben wie du, dann versucht man natürlich alle irgendwie einen progressiveren Stil zu machen jetzt oder deutsche Identität zu finden, was bei dir noch schwieriger ist, weil du 50% in Elsass bist. Und dann, wie ist das? Ich meine, sagt man dem anderen immer, wie es besser geht oder lasst man manchmal auch was weg?
Ja gut, wenn wir betrunken sind, dann reden wir eh mal über die Wahrheit am Schluss. Ja, ich glaube, ganz wichtig, Respekt ist ganz wichtig. Also wir kennen uns.
Aber nicht die Biodyn-Gruppe.
Nee. Ich glaube, wirklich Respekt gegenseitig und wir kannten uns vorher gar nicht. Wir haben uns wirklich übers Trinken, über Wein, über Feste, über Partys kennengelernt. Und jeder war, ja, der ist, wie er ist und hat sich nie verstellt. Und es hat sich keiner in den Mittelpunkt gedrängt und man hat den anderen akzeptiert und respektiert. Und das finde ich ganz wichtig. Ich bin ja, aus einem jungen Betrieb oder wir haben uns viele Arbeit in kürzester Zeit und ich habe riesen Respekt vor dem Betrieb Keller oder Huber oder Ars Rings, die haben ja schon eine andere Historie. Und ich komme da als Schwächener Bub, bin 5 oder vielleicht 10 Jahre im Betrieb und werde genauso mit in die Clique aufgenommen und respektiert wie alle anderen. Und wenn es ums Weinprobiere geht, da hat jeder offenes Ohr, man hört sich das andere an. Es gibt negative Attribute, wo man vielleicht anspricht, aber da ist man ja froh drum, weil nur so kommen wir weiter. Aber man kriegt auch einen Schulterklopfer von den Jungs, wenn es saugut ist. Und das ist in der Ehrlichkeit auch da und das macht Spaß und nur so kommst du weiter. Natürlich können wir über Wein schwätzen, aber am Schluss wird dann doch getrunken und gefeiert. Also da brauchen wir uns auch nichts vornehmen. Also das ist eine freundschaftliche Ebene auf hohem Niveau, aber wir können auch dumm babbeln und essen und trinken und feiern gehen.
Macht ihr auch viel Blind-Tastings? So und so auf Joke-Basis mäßig, also das ist nicht komplett ernst.
Also ich glaube, wir sind eher Etikettentrinker.
Blind-Tastings auf Joke-Basis gehen nicht, das ist purer Ernst. Reine Ego-Sache. Und
ja, zum ich Profilieren. Ohne jetzt irgendwie einen Preis zu vergeben oder whatever.
Das ja, schon klar. Aber trotzdem ist da immer wahnsinnig viel Ego da. Also ich spreche jetzt für mich so, also wenn wir blind verkosten, ist das purer Ernst. Ja. Ich sage zwar immer, es ist Spaß, aber es ist purer Ernst.
Bei uns ist, wir haben wenig Geduld. Das ist das Gefährliche. Wir wollen, wenn wir Weinkarte in der Hand haben, das ist wie kleine Kinder und Lego-Bausteine. Das kannst du, also als erstes trinkt man das und dann holt gleich noch die Flasche und am besten bringst du gleich die Rote mit, machst sie auf und stellst sie neben dran. So, Blind Tasting kannst du vergessen, wir haben keine Geduld.
Ja, okay,
wir wollen ziehen.
Das kannst du vergessen. Das ist geil. Aber was ist denn Ding mit dem Lego die ganze Zeit?
Du, ich darf, wenn ich den Podcast abgehakt habe, darf ich ins Legoland morgen mit meinen Kiddies. Ich bin ein riesen Lego-Fan.
Aber müssen die mit dir mit oder du mit den Lego? Ja, das ist die klingt die ganze Zeit so, als würdest du die da hinstellen.
Wahrscheinlich, wo ist der Papa, wo ist der Papa? Mama, wo ist der Papa? Ich bin der nicht.
Bist du so ein Lego-Fan oder was?
Du drei Jungs. Dann hat der die Feuerwehrstation gehabt, der andere die Polizeistation und der andere gerade Martin City. Das war schon dann natürlich mit Prügelei. Er wollte das haben, der wollte das.
Geraucht wurde auch die Feuerwehrstation, die war richtig geil. Ey.
Also ihr wollt mit, oder wie?
Ja, ich wollte gerne mit euch. Aber
wir haben noch Platz.
Ja?
Ja.
Wir waren noch nie im Legoland. Ich habe jetzt nur gehört, dass die so viele Probleme haben, weil...
Legosteine.
Ja, Plastik halt, nicht?
Ah, okay.
Ja. Ist jetzt nicht unbedingt.
Ja.
New Wave sozusagen. Ja, aber wie ist das? Merkt man jetzt auch, dass die Südpfalz generell so ein bisschen oder das Burgunder mehr geschätzt werden jetzt aus Deutschland in letzter Zeit? Weil sie auch feiner werden und vielleicht ein bisschen, weil man vielleicht ein bisschen das Know-how auch hat, das vielleicht internationaler zu gestalten, ohne dass es jetzt das Profil verliert, das Deutsche?
Wichtig ist, dass wir auch eine Identität kriegen als deutscher Wein. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind da also ein bisschen rumgeschwommen. Riesling ist klar. Ne?
Ja, aber wie willst du das transportieren, wenn du von Haus aus sagst, 50% deiner Lagen sind in Frankreich?
Ja, ich Fangfrage. Ist noch deutscher Traum. Ja, Gesetze, ja. Ja. Da muss ich wieder den Vater mit ins Boot holen. Direkt an der Grenze. Wir waren so oft... in französischen Restaurants im Elsass. Wir sind immer ins Elsass gefahren, als kleine Kinder. Wir sind mit Tarte Flambé, ne, mit dem fängt man an, ne, oder auch Schnecke irgendwann, was wir ach sehr lieben. Und die kochen anders da und die Weinbekleidung ist anders da. Wenn du in die Weinkarte schaust, da fängt es 3-4 Jahre gereift erst an. Und bei den Deutschen, das muss so sprudelig sein, wie es nur geht, und so jung sein, wie es nur geht. Und von dem her haben wir eigentlich, wir sind Grenzgänger, wir haben von der Erziehung her eine Mixtur. Und wir Jülk haben eine Auffassung, dass auch ein Wein immer zum Essen passen muss. Und nicht so sprudelig, frisch und so Hubba-Bubba-Frucht, ne? Das kann ich überhaupt nicht leiden. Sondern auch ein Wein muss auch einen Sinn machen. Nicht nur Terrassewein, sondern auch ein gewisser, was, komm, jetzt holen wir mal die Garnele und schmeißen sie auf den Grill oder es gibt das T-Bone Steak oder es reicht auch mal ein Couscous. Irgendwas muss immer im Kopf sein, wenn du bei der Weinbereitung bist. Und das für mich sind das fundiertere, gesetztere Weine. Und wir machen die Mischung aus, sag mal, diesen Dynamik aus Deutschland, diesen Spirit, aber auch das Gesetzte oder dieses Traditionelle oder diese Speisebekleidung, dieses Historische dazu. Ja. Also Mixtur aus Deutschland, Frankreich, so müssen wir sehen als Grenzgänger.
Also du denkst oft an Essen bei der Weinbereitung, was passen könnte.
Ja.
Echt?
Ja, ja.
Krass.
Kriegt man schnell Hunger immer.
Ich kann sagen, das ist wie bei Curly. Da
denkt man so ganz gerne. Einfach so, ich fasse mal gerne.
Aber wenn wir die Blends machen, dann kochen wir dabei. Ja,
das ist gut geil, dass man nicht sieht, was er die ganze Zeit dann macht hier.
Ihr habt so eine Küche im Weinkeller einfach.
Wir haben ja auch ein Restaurant, so ist es nicht.
Ja.
Ja, also der Wein, den du jetzt eingeschenkt hast, oder ich besser gesagt eingeschenkt habe, ist jetzt Gott sei Dank auch aus dem Haus, Jülk. 2015 Chardonnay Trocken Opus O.
Opus O.
Opus O?
Ja.
Ja?
Da gibt es den Namen so nicht mehr.
Okay.
Weil wir ein schönes Anwaltsschreiben von Opus One bekommen haben.
Wirklich?
Ohne Scheiß, ja.
Die schauen sie an Weinbau.
Yes, wir haben es geschafft. Ein Adelsschlag, ja, ja, das ist ein Adelsschlag, Respekt.
Wer direkt zur Zeitung? Was in der Zeitung?
Nein.
Ich werde das nicht direkt veröffentlicht.
Das war handgeschrieben, das war wie so ein Ritterschlag, ne? Opus One verklagt
fast. Ja, was Duke, ist Opus ne? One? Klärt mich auf. Ich habe keine Ahnung.
Curlys Weinwörter. Ja, und weiter geht's Gespräch.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Opus One. Baron Philipp de Rothschild und Robert Mondavi, ein Franzose, ein Ami, beides Legenden. Die Story zwischen diesem besonderen Joint Venture geht auf das berühmte Judgment of Paris von 1976 zurück, als Weine aus dem Napa Valley, rot und weiß, gegen die berühmtesten französischen Weine blind verkostet wurden. In Frankreich. Und oha, die amerikanischen Weine gewannen. Von diesem Schock motiviert wollte Philipp Rothschild auch mal sehen, was in den USA so geht und tat sich mit dem berühmtesten amerikanischen Weinmacher zusammen, Robert Mondavi. Das Ziel? Der beste Wein Kaliforniens. Auf 68 Hektar werden klassische Bordeaux-Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec und Petit Verdot angebaut. Mittlerweile produziert Opus One damit einen der höchst bewerteten Weine der USA. Den besten? Findet es selber raus.
Also Opus O verklagt von Opus One, finde ich genau. Geil. Nein, aber da kommt ja nicht gleich eine Klage, sondern nur mal eine Verwarnung.
Ja, oder? Es war Verwarnung, aber dann unser Anwalt hat gesagt, Jungs, wenn ihr vernünftig seid, endet der Name.
Die haben nämlich auch den Albert Gesellmann auch mal geschrieben. Der hatte ja diese Cuvée Opus Eximium.
Ah, okay.
Und die hieß dann in einigen Ländern auch nicht mehr Opus Eximium, sondern nur noch Opus X oder so. Oder keine Ahnung, was da genau war, aber es musste auch irgendwie umbenannt werden.
Aber wir hatten ja umbenannt in Opus Oscar und dann war das eigentlich wieder entspannt
von seitdem. Opus Oscar, weil es um einen Opa geht quasi, der sich auch gegründet hat.
Ja, genau.
Und das ist jetzt 2015, als Hochdeutscher. Mhm. Und das war der Jahrgang, wo wir die Kehrwende hatten von der Stilistik, wo wir wirklich wussten, welches Gleis wir nehmen. Und Opus Oscar, Opus als Schöpfung, Oscar der Gründer, also der Oscar, der hat Weine gemacht damals, wie er sie für richtig hält. Das Ideologie braucht auch ein bisschen Speck, ne, haben wir ja vorhin gesagt, und ein bisschen Rückhalt und Rückgrat. In der Südpfalz, man hat es auch Süßpfalz in der Vergangenheit gesagt, das war alles pappig süß. Mm.
Ja. Ich hätte früher leben müssen, Leute. Ja. Ich finde beides geil.
Und es war alles genossenschaftlich orientiert bei uns in der Ecke. Man hat die Traube abgegeben und man hat seinen Haustrunk gemacht, was ganz normal war. Aber 1961 hat mein Opa die Chance gesehen mit dem alten historischen Forsthaus, hat es mit fast kein Geld gekauft und nach dem Krieg haben die alles gemacht damals, um Geld zu verdienen. Die sind noch Raube gefahren, kurz nach dem Krieg, um Schutt, also Kriegsschutt zusammenzuschieben. Rebveredelung, ein bisschen Vieh hatte man und Rebveredelung war wichtig und halt Weinbau. Man hat halt die Weinberge für die Genossenschaften kultiviert. Und aus diesem Haustrunk wurde halt mehr. Da hat er das Forsthaus gekauft und hat angefangen, Keller noch dazu zu bauen und seinen eigenen Wein zu machen. Aber alles rum war süß. Und er hat auch damals nach Frankreich, ins Elsass geschaut. Und da war alles trocken und im Holzfass ausgefangen.
Aber was heißt süß? Entschuldigung, Chardonnay mit Restzucker oder was?
Ja, alles so irgendwie. Also für jeden Verklage, der sowas macht. Aber also mit extremer Süße. Also ich bin... Wir sind ein knochentrockenes Haus und ich bin die dritte Generation und irgendwie wollen wir nichts anderes. Und mein Opa war im Elsass, alles trocken und im Holzhaus gebaut. Das wollte er auch machen. Zack, Holzhäuser abgekauft von der Genossenschaft, das ging alles. Und dann auf einmal war es gebabbel groß. Warum macht der saure Weih? Der spinnt doch, der dreht doch völlig am Rad. Rebholz genauso. Sehen wir Rebholz.
Und wann war das?
Das war so Anfang der 60er. Okay. Und damals kein Facebook, kein Instagram. Kannst du dir das vorstellen?
Nee. Doch, klar. Ey. Ich bin auch noch mit Telefonzelle aufgewachsen.
Also. Okay. Und damals, um den Wein zu vermarkten, hat meine Oma dann das Restaurant mitgegründet. Und dann hat man die Leute auf den Hof geholt. Und hat da über das Restaurant mit Pfälzer Saumacher, Leberknädel, Brotwurst, Schlachtfisch, ne, hat man dann die Weine über den Hof verkauft. Und das war eine sehr wichtige Zeit für uns, um es zu etablieren als Betrieb, den Wein zu vermarkten und auch irgendwie die ganze Chance bezahlen zu können. Das war ja in den 60er Jahren nicht so einfach, definitiv. Und Oskar hat das gemacht, was er für richtig hält, mein Vater. Und mit dem Chardonnay Opus O 2015 haben wir uns auch so wohl gefühlt in der Stilistik. Und dann haben wir gesagt, Opus Schöpfung, danke Oskar. Wir haben unseren Weg gefunden, wir machen so Wein, wie wir ihn für richtig halten, Vollgas. Und ab 15 wussten wir, wie das für uns schmecken kann.
Und was war dann genau anders? Oder was hast du geändert in der Weinbereitung?
Ich trinke erst einen Schluck.
Ja. Nicht falsch verstehen, ich finde das Glas Wein sehr gut. Ich finde das auch jetzt viel frischer als damals, als ich das zum ersten Mal probiert habe. Da war mir das ein bisschen zu sexy, zu opulent. Mhm. Aber der Wein hat das Holz und dein Körper, den er zu Beginn hatte, hervorragend geschluckt. Ne? Also jetzt steht der viel frischer da, finde ich, als der zu Beginn da steht. Und für 15 trinkt sie das auch noch unglaublich jung.
Mit Sicherheit würden wir es vielleicht nämlich so machen wie damals, aber ich wollte einfach auch mit alle Ecke und Kante den Grundbaustein zeigen, wo es losging. Ne? Also mit aller Kritik, so bin ich, ich habe genug Speck für Kritik, ne? Mein Freund. ja, wir haben ein bisschen früher gelesen, das, was ich in Burgund danach gesehen habe. Ne? Frühere Lese, mehr auf pH-Wert achte, Holzfass, nicht so früh Schwefel, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen dreckiger in die Gärung. Einfach, eigentlich im Prinzip, ich war in der Schule, habe das auch absolviert und abgeschlossen. Eigentlich kann ich das auch wieder alles vergessen, weil die Weinbereitung ist manchmal echt ein bisschen simpler. Ne? Bauchgefühl ist vielleicht wichtig und je älter man wird, desto größer wird auch der Bauch, das ist auch wichtig.
Und Gefühl.
Ach so, das gibt's auch noch, ja. Und da, ab 15, mit dieser Stilistik, mit diesem Einschlag und wir gehen immer mehr back to the roots und Holzfässer in aller Größe, das wird immer ein größerer Anteil bekommen bei uns im Keller. Und damals Edelstahl, jeder war geil auf Edelstahl. Oh toll, das kann man super reinigen. Es gibt fruchtige Weine und easy peasy, super lecker und vorwärts. Aber irgendwie, das hat uns nicht berührt. Das ist ein nacktes Metall. Das ist für die Basis oder für die Gutsweine völlig in Ordnung. Ne? Machen wir ja auch, alles gut. Aber Holz hat viel mehr Leben, hat viel mehr Tiefgang, Oxidation, Reife. Ja, das gibt einfach einen Korpus und Entwicklung in den Wein rein. Und that's it.
Was ist der größte Unterschied in dem aktiven Prozess von der Weinbereitung zwischen Holz und Eisenfass?
Und Stahl ist dicht. Ne? Also geht keine Luft rein und wenig vielleicht raus, auch Kohlensäure.
Ja.
Und beim Holzfass hast du, die CO2 kann entweichen. Die Weine werden satter, die werden breiter vielleicht auch. Aber Sauerstoff kann gleichzeitig auch reingelangen und die Entwicklung, die Oxidation, kriegst mehr Backe in die Weine, sagen wir ganz gern. Die Frucht wird komplexer. Die wird nicht mehr so nuttig, sondern eher tiefer.
Könnte ich nicht mal rausschneiden.
Ja, aber ist es schwieriger, mit dem Holzfass zu arbeiten für dich jetzt so vom Prozess an sich? Irgendwie muss man da mehr putzen, mehr weniger sich drum kümmern, mehr drum kümmern?
Das Risiko ist viel höher, weil es kann auch fehlerhaftes Holz geben, infiziertes, schlechtes Holz. Über die Jahre, je jünger, desto geringer ist das Risiko. Je älter, desto schlechter kann die Variante sein.
Aber desto höher ist wahrscheinlich der Wert oder die Qualität vom Holz, was, oder? Je älter es ist.
Ja, es kommt auch auf die Dicke des Holzes an. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Aber ein Barrique, also dieses 225 Liter, das kannst du für die Tops, denke ich, die ersten 3 Jahre nehmen, dann für die Mittelsegment vielleicht noch hinter raus ein bisschen, aber irgendwann gibt es den Cut, wo es dann rausschmeißt, das schmeckt wie nasser Lappe.
Scheiße.
Also, aber das ist jetzt witzig, weil das hört man von so vielen ganz anders. Nicht, es gibt so die Generation, die so redet wie du, also nur Erstbelegung bei Topwein irgendwie. Dann gibt es die einen, die sagen, na, Erst- und Zweitbelegung nehmen sie da dazu die Ortsweine oder so und die großen Weine erst im dritten Jahr oder so in die Richtung. Und dann gibt es so die Fundamentalisten, aber das sind dann eher so mehr die Fraktion Naturwein, die dann sagt, na, so Barrique haben wir schon locker 15 Jahre. Wir reinigen das zwischendurch und dann hast du das ein bisschen. Aber das ist so interessant. Ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht das hier erörtern, was das Beste ist. Aber ich sage, da gibt es schon wahnsinnig viel verschiedene Ansichten, wie so ein Fassl richtig zu verwenden ist.
Du brauchst mit Sicherheit die Mischung. Also 100% neues Fass ist auch nicht richtig. Aber wichtig, ein kluger Mensch hat mir zu mir gesagt, Johannes, guck nach deiner Gegebenheit zu Hause, bring deine Heimat, dein Bote, dein Charakter, dein Fingerprint, so gut es geht, so authentisch wie es geht, in die Flasche, ins Glas. Und je öfter ich auch mit unserer Gang da, wie du es nennst, diskutiere. Man muss Respekt haben vom Gegenüber. Jeder hat ja Recht mit seiner Art und seiner Weise. Das Entscheidende ist immer das Produkt im Glas. Und ich habe überhaupt kein Problem mit älteren Fässer oder jüngeren Fässer. Aber wenn der Wein mich berührt, hat jeder Recht. Und that's it. Und da gibt es keine Regel. Die Jungs in Baden machen es anders wie die in Rheinhesse. Die Mittelharter machen es anders wie wir Südpfälzer. Und das ist schon das Spannende. Und die Challenge, wo wir jeden Tag aufstehen, letztendlich.
Wo man bei der Gang ja auch mittlerweile sehr, finde ich, positive Unterschiede wieder schmeckt. Weil manchmal hat man ja ein bisschen das Gefühl, das ist zu Beginn so, ich kann mich noch erinnern, das war in der Steiermark so, da wollte jeder mal Kosterie produzieren. Ja. Dann auch in der Gang, da will jeder den Burgunder mit der größten Reduktion irgendwie machen. Und sorry, dann schmeckt halt auch alles uniform und gleich. Und ich glaube, das ist schon so, wie du richtig sagst, versuch deine Gegebenheit in die Flasche zu bringen und deinen Fingerprint. Das ist am Ende das Größte, glaube ich, weil du kannst natürlich eine super Burgund-Kopie machen oder du machst einfach das, was nach deiner Heimat schmeckt. Und auf lange Sicht hin, vielleicht ist das dann nicht der Gewinner einer jeden Verkostung, so wie es die Kopie vielleicht wäre, aber auf lange Sicht fühlst du dich wahrscheinlich damit wohler, weil es A, leichter von der Hand geht und B, weiß ich nicht, wenn du halbwegs normal denkender Mensch bist, ist das wahrscheinlich das Gescheiterste auf lange Sicht.
Ist auch zeitlos.
Also ja, ich denke, und das ist halt dein Stilistik und dein Wein. Ja. Und halt irgendwie,
ich glaube, Friedrich Keller hat es ja gesagt, dass diese Reduktion gerade so der Popsong ist unter den Weinstilistik.
Ja, ist ja immer, also ja. Es wird ja auch immer weniger und irgendwie rede ich in jeder Folge drüber, ich will eigentlich gar nicht mehr, hängt ja schon jeden beim Hals raus.
Aber das kann man schon kein Übel nehmen, ne? Dass jeder einfach auch mal auf die Schnauze fallen muss. Das ist schon, das ist das Problem.
Ja, ist ja eh keiner, Gott sei Dank, ne? Aber auf die Schnauze fallen.
Ja,
aber ich glaube, jeder muss seine Grenzen ausloten. Weißt? Jeder muss probieren, was geht in die Richtung. Jeder muss sich spielen dürfen und da hat auch alles, hat auch keiner was dagegen.
Ich habe zwei Kinder,
aber die es gibt nur die Grenzen. Aber es gibt natürlich auch viele Winzer oder Beispiele, die irgendwie auf der Welle hängen bleiben. Und dann finde ich jetzt Weine machen, die nicht unbedingt schmecken, wie es aus meiner Sicht schmecken soll. Also ich bin auch nicht der Entscheider, ist ja immer der Kunde am Ende des Tages. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man immer das schmeckt und das fühlt, wo das herkommt. Deswegen ist für mich auch immer Wein ist Kultur. Ne? Also das muss schon irgendwie einen Ort auch widerspiegeln und du musst das, glaube ich, auch verkosten können irgendwie.
Ja, bin absolut bei dir. Was ich am spannendsten finde, wenn du eine gereifte Flasche Wein vor dir stehen hast, lass mal 20 Jahre, und du hast trotzdem noch ein taufrische, du kannst die Herkunft noch irgendwie erkennen, vielleicht der Winzer noch, das hat noch Grip, du kannst die Region irgendwie spüren. Und der Wein hat noch eine Lebendigkeit nach 20 Jahren. Und das ist eigentlich das, was ein Winzer eigentlich will. Ne? Der will eigentlich sein Schaffe, sein Ich in das Glas bringen. Und wenn das noch reift, das ist ein Naturprodukt, wenn das noch reift über Jahre hinweg und es ist immer noch irgendwie diese Handschrift erkennbar, also für mich als Winzer, das ist Schönste, was es gibt.
Und ihr habt es ja eigentlich. Oder alle Gebiete, muss man sagen, die jetzt nicht aus der Burgund kommen, die mit viel Chardonnay und Pinot geboren werden quasi. Ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich der Supersegen, weil jeder trinkt gern Chardonnay und Pinot. Auf der anderen Seite ist aber auch der größte Fluch, weil du immer mit der Burgund vergleicht wirst. Du hast nicht die Möglichkeit, so wie der Mittelharter zum Beispiel, der seinen Riesling hat. Ja gut, Riesling kommt aus Deutschland, war schon immer aus Deutschland. Deutschland ist groß für Riesling und umgekehrt. Das ist natürlich einfacher. Aber wenn du jetzt in der kurzen Zeit die irgendwie definieren musst mit einem Stil, der eigentlich so aus der Burgund kommt, ist das nicht unbedingt Also ich stelle es mir nicht unbedingt lustig vor, nicht? Weil die Geschichte eines deutschen Chardonnay-Produzenten ist natürlich viel kürzer eigentlich als einen Riesling-Produzenten und somit hat man auch viel mehr Arbeit.
Ja, du hast eine andere Messlatte, das ist sicher. Ja. Und klar, wenn man verglichen mit Burgund, wichtig ist auch, wir wollen Burgund nicht imitieren. Das ist, jede Kopie ist eine schlechte Kopie. Wir können unsere Schlüsse draus ziehen und wichtig ist, ich glaube jetzt auch mit der jungen Generation, wir brauchen eine Identität in Deutschland. Mit Rot, Pinot und Weiß. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und da brauchen wir auch das Netzwerk außer drum, Sommeliers, da gehören Blogger dazu, Journalisten. Wir müssen irgendwann auch mit breiter Brust, mit Autos können wir es. Mit Technik können wir es. Ja. Verstehst du? Also das ist irgendwie idiotisch.
Mit Bahnverbindungen nicht.
Heute hat es gut geklappt. Aber bei der Technik, weißt du, da sind wir mit breiter Brust vorne und Vollgas, aber mit Essen und Trinken, da gucken wir die Grand Nation an, hier Frankreich. Und da fahren sie mit dem Peugeot ins Sternelokal und da ist Essen und Trinken ganz andere Wertstellung.
Die erklären dann am Ende sogar, dass der Elsässer Riesling besser ist wie der Deutsche.
Ja, gut. Ja, mit voller Überzeugung. Ja,
sicher machen sie das.
Aber ich meine, es muss ja keine Kopie sein, aber dadurch, dass es die gleiche Rebsorte ist, gefühlt so, also so eine gewisse Ähnlichkeit hat, eine gewisse Verbindung hat es ja immer. Ich meine, kann man ja nicht.
Ist auch okay.
Absprechen, weißt du, ich meine. Also, es wäre ja auch crazy, jetzt zu sagen, es ist was komplett Neues draus zu machen, ist ja auch irgendwie, man orientiert sich ja dran. Das heißt ja nicht, dass man es gleich macht, aber es ist ja so eine Basic. Mundfeeling, was man irgendwie halt einfach hat von der Rebsorte. Halt.
Ja.
Du willst eine Vergleichbarkeit haben.
Klar.
Definitiv.
Das ist wie wenn ich rap, sagen auch immer alle, ja, aber in Amerika haben die es erfunden. Ja gut, aber ich mach's dann jetzt auf Deutsch halt. Das ist aber halt
ja, aber wenn eine Blindverkostung irgendwann sagen kannst, oh, das ist Burgund, aber das ist ein super Deutscher.
Ja, voll.
Da müssen wir hin.
Bei der so nuschelt, dass man denkt, da rappt Englisch. Nee, aber ja, voll, ich weiß, was du meinst, voll. Was geht ab, Leute? Kurzer Break, bisschen ungewohnt, dass jetzt von uns so eine
Bist du noch
Ansage
da, Curly?
Hallo,
bist
hallo.
Du noch da?
Hallo.
Hallo?
Hallo. Ja, wir haben leider ein kleines Problem mit den Tonspuren beziehungsweise mit der Aufnahme. Lenny, unser Aufnahmeleiter hat...
er hat's verkackt.
Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Bester Mann, aber ey, sowas kann immer mal passieren. Erstmal... Riesenentschuldigung an die Jülk Boys, dass die Folge jetzt hier schon zu Ende ist, aber...
Und eine Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer. Sorry, die Folge ist gerade zu Ende.
Finito.
Tatsächlich.
Aber es ist ja auch geil, weil jetzt haben wir schon wieder einen Grund, dass die Jülk Boys einfach nochmal vorbeikommen und dann wiederholen wir den zweiten Teil von diesem Gespräch einfach nochmal. Ich kann mich noch an alles genau erinnern und vielleicht ist es auch besser, dass einige Sachen, die wir da besprochen haben, doch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Also mir fällt so ein leichter Stein vom Herzen.
Also es lag nicht an den Jülk Boys, so viel kann man mal sagen. Es lag an uns, der Fehler liegt an uns. Bitte um Entschuldigung.
Entschuldigung und bis bald.
Ich bin's, Lenny. Sorry, ich hab's vergeigt.